D-Radio Wissen. Update.
I can assure you, Angela, that the people of Israel want peace. They want a real peace.
Angela, ich kann dir versichern, die Menschen in Israel wollen Frieden. Das sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu zum Auftakt der Gespräche zwischen seiner Regierung und der Bundesregierung. Angela Merkel war heute und gestern in Jerusalem und zwar mit fast all ihren Ministern. Was dabei herausgekommen ist, das ist eins der großen Themen im Update. Außerdem wichtig die Zukunft der Ukraine. Am Mikro ist Anneke Schäfer.
Update.
Wir sind als neue Bundesregierung fast vollständig hier anwesend und zeigen damit, dass es uns wichtig damit ist, die Freundschaft zwischen unseren Ländern weiterzuentwickeln.
Die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel, die ist nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs nicht selbstverständlich. Merkel hat die Freundschaft als Glück bezeichnet, Außenminister Steinmeier als ein Wunder. Auf Regierungsebene gibt es regelmäßige Gespräche, um diese Freundschaft zu vertiefen. Auch bei den insgesamt 5. Konsultationen jetzt haben die Minister mehrere Abkommen geschlossen. Eins davon beschreibt Angela Merkel in einer Pressekonferenz.
Working Holidays zwischen Deutschland und Israel in Zukunft. Junge Menschen können arbeiten und gleichzeitig das Land kennenlernen in einem einjährigen Aufenthalt. Mit der Aufenthaltserlaubnis ist die Arbeitserlaubnis verbunden. Das ist also unbürokratisch. Und wir freuen uns, wenn junge Israelis von diesem Angebot Gebrauch machen.
Außerdem gibt es Abkommen zur Forschung, Ausbildung, Raubkunst, zur Anerkennung von Führerscheinen und ein Konsularabkommen. In Ländern, in denen Israel keine eigene Botschaft hat, können sich Israelis jetzt an die deutschen Botschaften wenden. Und heute Nachmittag hat Merkel von Staatspräsident Shimon Peres dann noch einen Orden bekommen, die höchste Auszeichnung des Landes. Bei all der Einigkeit sind aber wichtige Probleme weiter ungelöst, vor allem beim Verhältnis zu den Palästinensern. Deutschland setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Netanyahu hat das auf der Pressekonferenz zwar nicht ausgeschlossen, hat aber auch gesagt, dass dafür Israel von allen Seiten als jüdischer Staat anerkannt werden muss. Die Palästinenser lehnen diese Formulierung ab. Sie befürchten, dass dann Millionen Palästinenser, die aus Israel geflohen sind, nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren dürften, weil in Israel nur noch Juden leben sollen.
Was sonst noch wichtig war?
Der abgesetzte Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch, soll vor den Strafgerichtshof in Den Haag. Das hat das Parlament in der Ukraine beschlossen. Die Abgeordneten machen ihn für den Tod von mehr als 100 Menschen bei den Protesten verantwortlich. Heute sind Dokumente bekannt geworden, dass noch viel mehr Menschen hätten sterben können. Janukowitsch hatte angeblich den Plan, dass mehr als 20.000 Polizisten den Protestplatz umstellen und dann auf die Demonstranten feuern sollten. Eigentlich sollte heute ein Übergangsregierungschef gewählt werden. Die Wahl wurde aber verschoben. Ein älterer Demonstrant vor dem Parlament warnt die Politiker nicht in alte Gewohnheiten zurückzufallen.
Anfang der 90er Jahre gab Gott uns die Freiheit, aber diese Freiheit haben wir bislang nicht gespürt.
Außerdem geht es in der Ukraine um mögliche Nachfolger im Präsidentenamt. Boxweltmeister Wladimir Klitschko will kandidieren. Sabine Adler hat sich bei Bürgern umgehört, wie Klitschko als Präsidentschaftskandidat so ankommt.
Vitali Klitschko ist ein würdiger Kandidat. Er hat seinen Patriotismus unter Beweis gestellt, war mutig. Er hat sich als echter Führer unserer Nation präsentiert und uns befreit von diesem kommunistischen Faschismus, den wir bis jetzt hatten. Er ist vielleicht noch nicht ganz so weit, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren. Ihm fehlt politische Erfahrung. Andererseits sehe ich auch keinen anderen und dass Julia Timoschenko nicht antritt, da kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Ich würde einen kompetenteren Kandidaten vorziehen.
Schon vorher war bekannt geworden, dass die freigelassene Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko auch antreten will.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Nutzer Bananenflanke twittert, Vitali will bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren. Drücken wir mal die Daumen, vielleicht klappt's. Andreas Petzold twittert, zwei Schwergewichte im politischen Ring, Klitschko gegen Timoschenko. Putin wird das kleinere Übel sponsern. Heide Hoff kommentiert auf Facebook die Vorwürfe, dass Ex-Präsident Janukowitsch noch härter gegen die Demonstrationen vorgehen wollte. Verstehe nicht, was man ihm jetzt alles anlasten will. Was hat er denn gemacht oder wie sollte er denn reagieren? Er war von seinem Volk gewählt und hat das getan, was man eigentlich tun sollte. Man kann ihn doch nicht allein für die vielen Toten zur Verantwortung ziehen und die Strippenzieher laufen lassen. Sascha Hartung schreibt, so eine widerliche Hetze. Janukowitsch mag ein korrupter Opportunist gewesen sein, aber gewiss kein Massenmörder. Roland Weiß findet, wenn sich im Berliner Zentrum eine bewaffnete Gruppe zusammenfinden würde, dann würde sich niemand wundern, wenn Scharfschützen in Stellung gehen würden und alle möglichen Szenarien durchgeplant würden. Die Frage ist, ob die Pläne ausgeführt wurden oder nicht und warum nicht. Der Nutzer Pseudoseneca findet auf Facebook klare Worte. Ein Präsident, der sein eigenes Volk durch Scharfschützen abschlachten will, kann nicht im Recht sein. Das sollte den diversen Kommentatoren in Diskussionsforen endlich einleuchten. Und Sidney Jennings twittert, Strafgericht für Janukowitsch, Racherede von Timoschenko und dann auch noch Klitschko, der Ukraine wäre Versöhnlicheres zu wünschen.
Update.
Deutschland muss aus Sicht des Europarats mehr gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit tun. Die Kritik lautet, dass in Deutschland viele Straftaten von Rechtsextremen nicht erkannt und nicht bestraft werden. Außerdem geht das deutsche Recht aus Sicht des Europarats falsch mit Volksverhetzung um. Die ist angeblich so beschrieben, dass sie Tätern nur schwer zu beweisen ist. Der Europarat nennt ein Buch von Thilo Sarrazin als Beispiel. Er habe nah an Theorien der Nationalsozialisten argumentiert. Dem Europarat gehören alle Länder Europas mit Ausnahme von Weißrussland an. Der Rat soll Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. In der Türkei hat Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan jetzt auch persönlich mit Korruptionsvorwürfen zu tun. Im Internet kursieren Tonaufnahmen, die belegen sollen, dass er eine Millionensumme verschwinden ließ. Wir hören kurz rein.
Erdogan. Benim de Ali Ağoğlu, Reza Zerzak gibi filan 18 kişi şu anda.
In dem Clip bei YouTube fordert Erdogan angeblich seinen Sohn auf, Geld vor Korruptionsermittlern in Sicherheit zu bringen. Erdogan selbst nannte die Aufnahme eine Montage und sprach von einem heimtückischen Angriff. Er drohte den Verantwortlichen mit Strafen. Erdogans Regierung steht in der Türkei schon seit Monaten wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Die größte Oppositionspartei hat ihn zum Rücktritt aufgefordert. Der ADAC will sich jetzt auch von seinem Geschäftsführer Karl Obermeier trennen. Der kommissarische ADAC-Präsident August Makel betonte aber, dass Obermeier selbst mit den jüngsten Manipulationen beim Autopreis Gelber Engel nichts zu tun hat. Wegen der Fälschungen sind schon der Präsident des Automobilclubs und der Kommunikationschef zurückgetreten. Der deutsche Staatshaushalt ist letztes Jahr wieder ausgeglichen gewesen. Insgesamt haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen sogar einen, wenn auch sehr kleinen, Überschuss erwirtschaftet. Das liegt vor allem an der aktuellen Rekordbeschäftigung und an steigenden Löhnen. In Asien gibt es immer mehr Superreiche. Ein chinesisches Marktforschungsunternehmen hat seine Liste der Dollar-Milliardäre veröffentlicht. Letztes Jahr kamen insgesamt 414 neue Superreiche zur Liste hinzu, 216 davon aus Asien. Weltweit zählte das Unternehmen 1867 Milliardäre. Laut der Liste gibt es die meisten Superreichen aber immer noch in den USA. Auch auf Platz 1 steht ein US-Amerikaner, Microsoft-Gründer Bill Gates.
Was noch wichtig wird.
Gerade hat das Achtelfinale der Champions League angefangen. Borussia Dortmund spielt in St. Petersburg gegen Zenit. Nicht im Stadion dabei sind viele Ultras. Die Fans waren nach Ausschreitungen in Wien im Dezember ausgeschlossen worden. Der Journalist Olaf Sundermeier schreibt regelmäßig über die Fankulturen in Osteuropa. Die Szene in Russland beschreibt er so.
Der russische Fußball ist dominiert von nationalistischen, rassistischen Fans in den Fankurven in der Ultraszene. Und ihre Spitze haben sie in Petersburg. Dort, das ist eine fast homogene, rassistische, in Teilen rechtsradikale Fanszene, die zum Beispiel auch gegen ausländische Spieler wettert, die gegen die vielen Brasilianer, Südamerikaner und Afrikaner wettert, die in der russischen Liga ihr Geld verdienen.
Sundermeier glaubt, dass es heute in St. Petersburg Aktionen der Ultras geben könnte. Morgen spielt in der Champions League Schalke 04 gegen Real Madrid.
Und sonst in der Welt?
Der Mordprozess gegen den südafrikanischen Sportler Oscar Pistorius darf zum Teil im Fernsehen übertragen werden. Ein südafrikanischer Richter hat entschieden, dass 3 ferngesteuerte Kameras und 2 Fotoapparate im Saal installiert werden dürfen. Vertrauliche Gespräche zwischen Pistorius und seinem Anwalt dürfen aber nicht gesendet werden. Und auch keine Zeugenaussagen, wenn die Zeugen das nicht möchten. Der Prozess gegen den Paralympicsläufer Pistorius beginnt am kommenden Montag. Ihm wird vorgeworfen, vor einem Jahr seine Freundin ermordet zu haben. Dass die Öffentlichkeit bei so einem Verfahren zusehen kann, wäre in Deutschland nicht möglich. Hier sind öffentliche Übertragungen aus dem Gericht verboten. Im Nordosten Nigerias haben mutmaßliche Islamisten eine Universität angegriffen und Dutzende Studenten getötet. Ärzte berichten von mehr als 40 Toten. Die Angreifer sollen die Studenten laut Augenzeugen in ihrem Wohnheim eingeschlossen und das Gebäude in Brand gesetzt haben. Die Behörden vermuten die Terrorgruppe Boko Haram hinter dem Anschlag. Genaue Angaben sind schwierig, weil die Universität telefonisch schlecht zu erreichen ist. Extremisten hatten im vergangenen Jahr eine Mobilfunkantenne in der Gegend zerstört. Im Nordosten Nigerias verübt Boko Haram immer wieder Terrorakte. Die Gruppe soll für den Tod mehrerer tausend Menschen verantwortlich sein. Weil ein Leopard seit Tagen in der indischen Stadt Meerut umherstreift, wagen sich die Anwohner kaum noch auf die Straße. Jetzt ist im Dorf Bijua, etwa 300 Kilometer von Meerut entfernt, ein Tiger aufgetaucht. Wie die Times of India berichtet, wurde die Raubkatze in einer Schule gesichtet. Da der Tiger wahrscheinlich schon zwei Erwachsene getötet habe, blieben alle Schulen bis auf Weiteres geschlossen. Förster versuchen, den Tiger mit Hilfe von Elefanten, Böllern und Schüssen in die Luft zurück in den Wald zu treiben. Auch in der 1,3 Millionen Stadt Meerut, die wie das Dorf Bijua im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh liegt, bleiben die Menschen in Alarmbereitschaft. Vor allen Schulen und Hochschulen wurden Polizisten stationiert. Der Leopard hatte am Sonntag mehrere Menschen leicht verletzt und war sogar in ein Krankenhaus gelaufen.
Wissensnachrichten.
An Malaria sterben noch immer 600.000 Menschen pro Jahr. Es gibt zwar Mittel, die vor den Stechmücken schützen, die sie übertragen, aber die Evolution schläft nicht und die Malaria-Mücken werden inzwischen immer mehr resistent gegen diese Mittel. Tropenmediziner aus Liverpool waren in 9 afrikanischen Ländern unterwegs. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, was für Mücken haben Sie da entdeckt?
Sie haben in Benin eine Population von Malaria-Mücken entdeckt, die gleich gegen zwei wichtige Mittel resistent ist. Erstens gegen DDT, das ist ein hochgiftiges Insektenmittel. Man hat den Verdacht, dass es bei Menschen krebserregend sein könnte. Das ist in vielen Ländern verboten, wird aber in Entwicklungsländern immer noch gegen Malaria eingesetzt. Und zweitens sind die Mücken auch gegen Permethrin resistent. Das ist jetzt auch für Tropenreisende interessant, denn die nutzen das Mittel nämlich, um Mückenschutznetze oder Kleidung als Extraschutz zu imprägnieren.
Wie werden die Mücken denn resistent überhaupt?
Das weiß man noch nicht so genau, weil insgesamt bisher noch wenig auf genetischer Ebene geforscht wurde, also die Frage, was genau in der Mücke passiert. Hier finden die Forscher, haben sie einen Fortschritt gemacht. Sie wissen jetzt nämlich, dass schon die Mutation an nur einer Stelle in einem Gen die Resistenzen erzeugt. Das soll helfen, dass man solche Entwicklungen in Zukunft früher erkennt und damit auch besser und schneller reagieren kann.
Wir gehen weg von Afrika nach China. Dort haben die Menschen ja schon länger mit Smog zu kämpfen. Im Moment auch wieder. Es herrscht Alarm Orange.
Es ist doch verrückt. Bevor wir das Haus verlassen, müssen wir jedes Mal erst die Luftsituation prüfen, sagt auch dieser Passant, der nur noch mit Atemschutzmaske vor die Tür geht. Das bestimmt unseren Alltag und hat einen großen Einfluss auf unser Leben.
Aber inzwischen wehren sich die Chinesen mehr.
Heute ist die Regierung das erste Mal wegen Smog verklagt worden. Ein Bewohner der Industrieprovinz rund um Peking will Schadenersatz, weil er sich Gesichtsmasken kaufen musste und für einen Indoor-Trainer, weil er nicht mehr draußen joggen kann. Er findet, die chinesische Regierung tut zu wenig gegen die Luftverschmutzung.
Aber stimmt das denn?
Das kann man schon so sehen. Die Behörden kündigen zwar immer viele Aktionen gegen den Smog an, zum Beispiel, dass weniger Kohle verbrannt werden soll, die die Luft ja besonders stark verschmutzt. Aber oft sind das eher Worte als Taten. Doch immerhin wird das Thema nicht mehr so totgeschwiegen oder schön geredet wie früher. Inzwischen liest man auch in den offiziellen chinesischen Staatsmedien ganz offen Kritik über die schlechte Umweltpolitik.
Und dann hatten wir noch eine Nachricht aus dem Technikbereich, Britta. In Barcelona ist ja gerade der Mobile World Congress. Dort wurde eine neue Idee in Sachen Identifizierung im Netz vorgestellt. Wie soll das gehen?
Ganz ohne lästige Passwörter. Die Internationale Vereinigung der Mobilfunkanbieter arbeitet an einer Möglichkeit, dass man sich auf vielen Websites in Zukunft mit der SIM-Karte von seinem Smartphone oder auch von seinem Tablet-PC anmelden kann. Das heißt, man muss da nur noch die PIN eingeben und 4 Ziffern kann man sich bestimmt besser merken als die kryptischen Passwörter, die viele Seiten von einem verlangen. Du kennst das ja, hier sind es dann mindestens 6 Zeichen, hier mal mindestens 8 Zeichen und dann will die eine Seite unbedingt noch ein Sonderzeichen und so weiter.
Kenne ich. Ich habe auch immer ganz schöne Probleme, die Passwörter auseinanderzuhalten. Also eine schöne Idee. Wann soll das losgehen?
Die Idee stammt ja von der Internationalen Vereinigung der Mobilfunkanbieter. Das heißt, da stecken viele Firmen dahinter. Mehrere von ihnen arbeiten angeblich schon dran. In Katalonien soll es jetzt zum Testen ein Pilotprojekt mit Patientendaten im Gesundheitswesen geben. Und ein französisches Unternehmen will das System bis 2015 auf den Markt bringen. Die haben Kunden in Europa, in Afrika und im Nahen Osten.
Von Deutschland ist noch nichts bekannt. Man weiß aber, dass die USA auf jeden Fall erstmal noch nicht mitmachen wollen.
Okay, beobachten wir. Danke, Britta.
Wetter.
Heute Abend ist es in den meisten Gebieten trocken, nur im äußersten Westen kann es etwas regnen. In der Nacht bleibt es ähnlich. Die Temperaturen sinken auf 0 bis 6 Grad, im Südosten gibt es zum Teil Frost. Der Mittwoch wird leider weniger schön als heute, meist stark bewölkt und in einigen Gebieten regnet es. Im Hochschwarzwald, oberhalb von etwa 1000 Meter Höhe, fällt sogar Schnee. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.